Ja, einen schönen guten Abend. Schön, dass du heute Abend hier bist zu unserer Mosaic Academy mit einem richtig spannenden Thema und auch einem spannenden Gastsprecher. So, heute Abend haben wir Pastor Matthias Nelder. Er hat studiert am Theologischen Seminar Beröa. Er war, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, sogar in derselben Stufe damals wie Simon. Ja, genau, wie unser Hauptpastor Simon, und hat danach noch seinen Master gemacht in Wiedenest, wo der Lukas herkommt, der genau die letzten 7 Wochen hier im Praktikum gemacht hat. Heute seinen letzten Abend hier. Ihr dürft ihm am Ende nochmal eine Umarmung geben, ihm auf die Schulter klopfen. Genau, und dann war er nach seinem Studium auf Beröa einige Jahre Pastor in der Basis in Mainz und ist mittlerweile Leiter, Direktor der Gospel Forum Academy. Und hat mitgewirkt unter anderem an einem Buch, was ich selber auch schon seit ein paar Jahren auf meinem Kindle habe, nämlich Der Gott, der uns nicht passt, Beiträge zu Gewalt im Alten Testament. Und darum wird es auch heute Abend gehen, deswegen sind wir heute Abend hier. Wir wollen nachdenken über das Thema Gewalt im Alten Testament, wie gehe ich damit um? Und genau, ich habe es gerade schon gesagt, er hat an einem Buch unter anderem zu diesem Thema mitgewirkt, von dem ich selber sehr profitiert habe. Von daher weiß ich, dass wir heute Abend da was Geniales zu erwarten haben. Und wir können ihn mal willkommen heißen mit einem warmen Applaus. Matthias Nell, willkommen.
Vielen Dank. Großartig. Hey, ich freue mich total, da zu sein. Ich habe auch das Buch dabei. Es hat nur ein bisschen anderen Titel. Es heißt Beiträge zum Verstehen des Alten Testaments. Da ist manches von dem, was ich heute Abend mit euch gern machen möchte, könnt ihr da nochmal für die richtigen Nerds unter euch, die das ganz genau wissen wollen, können das da alles nachlesen mit Fußnoten und bla bla blub und sowas alles. Also ich bringe das nachher mal hier mit vor. Klasse. Ja, Simon kenne ich schon sehr lange. Jetzt ist das schon 10 Jahre her, glaube ich, dass wir, 2007 war es, als wir angefangen haben auf Beröa. Also seit 12 Jahren kenne ich Simon schon. Und ich liebe die Mosaic Church, bin nicht so oft hier, aber die DNA ist mir sehr nahe. Wer die Basis in Mainz kennt oder jetzt Equippers, das ist sehr ähnlich von der Dynamik her, von der Vision, von dem Herzschlag, wie man Dinge tut vor allem. So, für mich ist es, auch wenn ich nicht so oft hier bin, immer ein richtiges Homecoming, wenn ich mal da bin. Bin sehr, sehr gerne da. Zu meinem akademischen Gang hast du schon einiges gesagt. Vielleicht zu mir persönlich, ich bin verheiratet. Wir sind seit 4 Jahren, leben wir jetzt hier in Ludwigsburg, ganz im Süden von Ludwigsburg. In die Ecke von Stuttgart komme ich sehr selten. Ich habe eine Stunde hierher gebraucht. Das ist absolutes Endgegnerniveau da draußen, der Verkehr jetzt. Das ist heftig. Wir haben 4 Töchter. Meine Frau und ich, die letzten beiden Töchter, das waren Zwillinge, die sind gerade erst 14 Tage alt morgen. So, das war bis zuletzt, ich weiß nicht, ob Simon euch das gesagt hat, aber es war jetzt immer auf der Kippe, ob ich überhaupt kommen kann heute oder nicht, weil die sind beide Frühchen, Geburtstermin, der ist eigentlich erst später und deswegen waren alle Termine im Herbst unter Vorbehalt. Aber jetzt sind sie da, sie sind stabil, sie sind fit, meiner Frau geht's gut und von daher freue ich mich sehr, dass es heute Abend geklappt hat. Und wir haben ein sehr spannendes Thema. Ich gucke mal auf meine Uhr hier. Genau, meine Frau sagt auch immer 45 Minuten, dann hört keiner mehr zu. Spätestens, also so machen wir das bei uns in der Academy auch. 40, 50 Minuten Einheiten. Und wir wollen heute Abend sprechen über Gewalt im Alten Testament. Und natürlich ist das ein Riesenthema. Ich habe mal so zwei Komplexe rausgeholt, die wir uns da mal etwas genauer anschauen können. Es gibt ja auch Zeit für Q&A, da könnt ihr dann alle Fragen stellen, die ihr habt dazu. Das ist eines, es gibt ja so Themen, von denen man hofft, dass wenn Leute ihre, also wir wünschen uns ja alle, dass Leute ihre Bibel lesen, aber es gibt ja Texte da drin, von denen hoffst du gerade als Pastor, dass sie niemals einer liest und dich dann fragt, was soll das bedeuten? Und so ein paar Dinge möchte ich mit euch heute gerne mal anschauen. Das sind 2 Texte aus 2 verschiedenen Textgattungen. Und wir werden einerseits das Thema da Gewalt behandeln, aber wir werden auch ein bisschen dahinter blicken, nämlich auch, wie man unterschiedliche Texte im Alten Testament analysiert und das auch als Laie, als Nicht-Theologe. Ich möchte da ein paar Dinge mit an die Hand geben, wie ihr da selber zu Ergebnissen kommen könnt. Und wir machen das deswegen auch mit den Textgattungen, weil wir sehen werden, dass eine Textgattung, also Ein Gesetzestext ist eine eigene Textgattung. Ein Erzähltext ist eine eigene Textgattung. Ein poetischer Text ist eine eigene Textgattung. Und die Gattung, in der sich ein Text befindet, hat sehr viel damit zu tun, wie dieser Text verstanden werden will und wie er ausgelegt werden möchte. Und wir werden uns einmal einen Erzähltext anschauen, nämlich Richter 19. Wer das schon mal gelesen hat, das weiß, diese krasse Story von dem Leviten, der seiner Frau nachgeht. Und es beginnt alles so wunderbar und am Ende dann gibt er sie der Vergewaltigung preis und am nächsten Morgen, als sie da tot, als er sie wieder findet, zerstückelt er sie in 12 Hälften und verschickt alles in Israel herum und es endet dann das Richterbuch in einem einzigen gegenseitigen Gemetzel und Vergewaltigen und mehr steht nicht so da. Also vom Denken, vom Herzen Gottes her ist uns da gar nicht viel offenbart. Ja, steht nur letzter Satz in Richter 19, horch zu, beratet darüber. Und damit werden wir als Leser entlassen. Ja, da wollen wir drüber sprechen. Und dann im zweiten Teil möchte ich gerne einen Rachepsalm mit euch anschauen. Ja, Psalm 137, selig, wer deine Kindlein nimmt und am Felsen zerschmettert. Psalmen, ja, Psalm 23, einer, die beten wir alle sehr gerne. Aber was ist mit Rachepsalmen? Ja, was für Fragen kommen uns da als brave Kinder Gottes, wenn wir sowas lesen? Weiß ich, kann man es interaktiv ein bisschen gestalten? Schon so als Trailer vorneweg, so, okay. Ihr seht mich, ich sehe euch gar nicht so gut. Also von daher, je weiter hinten du sitzt, desto größer ist deine Chance, dass ich dich gar nicht sehe, auch wenn du glaubst, ich schaue dich an, weil die Scheinwerfer hier so krass sind. Also darf man sowas überhaupt noch beten als Christ? Ja? Und wenn ja, warum? Wie verträgt sich das mit dem Neuen Testament? Und wenn wir es nicht beten dürfen, warum dürfen wir das dann nicht mehr beten und andere Sachen dürfen wir wieder beten in den Psalmen? So, diese Dinge hoffe ich, dass wir die heute Abend klären können. Ich habe so einen spannenden Aufriss gemacht. Ich bin selber gespannt, ob wir das alles so schaffen. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Wer eine Bibel dabei hat, sei es analog, ich habe mir extra so eine Schlabberbibel mitgebracht, die macht einfach was her, oder einfach digital auch, lasst uns gerne mal aufschlagen, Richter 19. Weil die Zeit so wertvoll ist, gehen wir mal direkt rein. Richterbuch, sehr weit vorne in der Bibel, geht ja los mit den 5 Büchern Mose, die Tora, das sind diese Gesetzestexte, so die Basis des Alten Testaments. Darauf fußt alles. Danach kommen Josua und dann kommen auch schon die Richter. In welcher Zeit befinden wir uns in der Geschichte Israels? Also hin und wieder stelle ich Fragen, wenn es einer weiß, darf er einfach direkt was sagen, okay? Dann muss ich nicht aufrufen und wir sparen ein bisschen Zeit, aber wenn einer von euch was weiß, dann darf er gerne das mit reinwerfen. Wahrscheinlich wisst ihr es sowieso. Landnahme hat gerade stattgefunden, das 5. Buch Mose endet ja so am Vorabend der Einnahme des des verheißenen Landes. Mose steht auf dem Berg, darf noch rüber gucken nach Kanaan. Josua nimmt dann fast das ganze Land ein. Ja, es ist noch ein bisschen was übrig. Und die Richterzeit ist dann die Zeit, die von der ersten Zeit Israels im verheißenen Land berichtet. In dem Land also, was Gott ihnen gegeben hat. Da können wir nachher auch nochmal drauf zurückkommen. Und die Zeit nach der Landnahme und gleichzeitig die Zeit vor dem Königtum. Also in dieser Zeit befinden wir uns jetzt. Und da geht's los in Richter 19. Oder vielleicht noch kurz was zur Struktur des Richterbuches. Wenn ihr das schon mal gelesen habt, ihr kennt bestimmt so illustre Namen wie Barak, wie Deborah, die Richterin, so heißt auch meine Frau. Deswegen sehr, sehr beliebt bei uns auch. Die Gideon, Simson kennst du wahrscheinlich. Simson, der ja am Ende mehr Teil des Problems war als die Lösung. Wenn du das Richterbuch liest, merkst du, wie die Charaktere der Richter auch immer selber fragwürdiger werden. Und das Ganze geht bis Kapitel 17 und ab Kapitel 17 kommen gar keine eigentlichen Richtergestalten mehr vor. Die letzten 4 Kapitel des Richterbuches sind quasi sind exemplarische Situationen, die uns berichtet werden, die den inneren Zustand des Volkes uns wiedergeben während dieser Richterzeit. Also es ist nicht so, dass nach dem, was wir chronologisch in Richter 16 lesen, danach passiert das, was als nächstes kommt, sondern das steht einfach exemplarisch für den inneren Zustand des Volkes während der Richterzeit. Und da geht es los in Richter 19 und ich fange einfach mal an zu lesen. Da heißt sie, und in jenen Tagen, als kein König in Israel war, lebte ein Mann, ein Levit, als Fremdling im entlegensten Teil des Gebirges Ephraim und nahm sich eine Nebenfrau aus Bethlehem in Juda. So geht's erstmal los. Wenn ihr das Richterbuch kennt, dann kommt euch dieser Einstieg wahrscheinlich bekannt vor. Und in jenen Tagen, als kein König in Israel war. Ja, begegnet uns vorher schon mal, aber es begegnet uns hier zu Beginn von Richter 19. Und wenn du mal nach weiter blätterst, der letzte Satz im Richterbuch ist genau der gleiche oder fast der gleiche. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was in seinen Augen recht schien. Was wir hier haben, ist ein Stilmittel, ein typisch hebräisches Stilmittel, das nennt man Inclusio. Das heißt, man hat zweimal denselben Satz. Das ist wie so eine Klammer, die um einen Text herum liegt. Das haben wir auch im Neuen Testament manchmal bei Jesus. Er beginnt eine Rede mit einem Satz und irgendwann kommt genau der gleiche Satz wieder. Und dann merkst du, okay, alles, was da dazwischen gehört, was da dazwischen steht, gehört thematisch zusammen. Und spannend ist einmal, dass diese Aussage, das geschah, als es kein König in Israel gab. Einerseits ist das eine zeitliche Verortung. Also wir wissen, es war vor dem Königtum. Da, zu der Zeit muss es dann auch geschrieben worden sein. Denn es ist ja offensichtlich, wenn einer schreibt und sagt, zu der Zeit gab es keinen König, dann gibt es zu der Zeit, wo er es schreibt, gibt es einen König. Ja, also einerseits ist es eine zeitliche Verortung, aber es gibt uns auch was wieder von dem Inhalt. Ja, dies, das, was wir hier lesen, das ist passiert zu der Zeit, als es keinen König gab. Und tatsächlich, das, was wir jetzt lesen werden, werden sehen, selbst unter den schlimmsten Königen Israels und Judas später, wo die schlimmsten götzendienerische Auswüchse da waren, das Volk Israel war nie wieder so schlimm am Start von seinem inneren Zustand wie zu dieser Zeit, als es keinen König gab in Israel. Und die Hauptbotschaft des Richterbuches, ja, wenn du... Ich weise nachher nochmal auf das Buch hin, ich kürze jetzt manches ab, aber da kannst du das alles sehr fein und säuberlich nachlesen. Das ist sehr ausführlich, glaube ich, 50 Seiten der Beitrag oder so. Die Hauptbotschaft des Richterbuches ist, dass ein Volk ohne Führung zugrunde geht. Dass ein Volk ohne Leiterschaft letztlich vor die Hunde geht. Und eine schlechte Leiterschaft ist immer noch besser als gar keine Leiterschaft. Und zwar eine Leiterschaft, letztlich ist Gott der oberste Leiter seines Volkes, der oberste Hirte, auch der oberste Richter. Alle Richter sind immer eingesetzt von Gott, kriegen die Kraft von ihm, die Berufung von ihm. Aber letztlich ist wie heute, Gott liebt es, Menschen durch Menschen zu segnen. Ja, er könnte ja selber Menschen direkt heilen, aber macht er manchmal auch. Aber vor allem liebt er es, wenn wir einander die Hände auflegen und füreinander beten. Wenn wir unseren Nachbarn von Jesus erzählen und er ihnen nicht selber erscheint. Ja, das kann er alles, macht er auch in anderen Gegenden der Welt. Aber immer schon möchte Gott Gutes für dich und mich wirken durch andere Menschen. Und so war's, so ist auch hier schon. Also zu jener Zeit, als es keinen König in Israel gab, da spielt diese Geschichte. So, und jetzt möchte ich euch was kurz an die Hand geben, was euch helfen wird, alle Texte im alle Erzähltexte im Alten Testament zu analysieren, und zwar selber zu analysieren. Das Coole ist, 40% des Alten Testaments sind Erzähltexte. Also Wenn du dir das verinnerlichst jetzt, dann hast du schon fast die Hälfte aller Texte im Alten Testament, kannst du für dich selber schon analysieren. Die sind nämlich alle nach einem gleichen Muster aufgebaut. Und ich schreibe dieses Muster mal kurz auf. Wenn du in der Literatur, falls einer mal theologische Fachliteratur liest, da kommt, man nennt das einen Plot. Ja, also ein Erzählplot, und jeder Plot im Alten Testament, eine Erzählung, ist immer nach den 5 gleichen Stufen aufgebaut. Es geht immer los, gucken wir, ob ein anderer Stift mehr rockt. Ich habe ja noch ein paar zur Auswahl. Es geht immer los, ich erkläre das gleich noch, mit einer Exposition. Das ist eine Anfangssituation. Intuitiv werdet ihr das vielleicht sogar schon alle wissen, aber einfach mal die Theorie hinter die Praxis zu sehen, das hilft manchmal noch, die Dinge klarer zu machen. Es gibt eine Steigerung. Als drittes gibt es einen Klimax. Also ein Höhepunkt. Manchmal führt es auch unmittelbar über zu Punkt 4. Hier gibt es eine Lösung. Und die Lösung muss nicht immer positiv sein. Das kann auch eine, es kann auch eine Katastrophe sein oder irgendwas. Auf jeden Fall, das, was sich die ganze Zeit aufgebaut hat, das kommt hier zum großen Knall. Das ist manchmal spektakulär, manchmal nicht. Und am Ende gibt es immer einen Schluss. Und der ist manchmal schon die Überleitung zum nächsten Plot. So, allein in Richter 19 haben wir 5 verschiedene Plots. Ja, manche sagen, also das sind ja alles Hilfsbegriffe. Ja, das steht so nicht in der Bibel, aber man muss ja dem Baby irgendeinen Namen geben. Deswegen hat man das so genannt. In manchen Literatur sind auch manche Schritte zusammengefasst, aber ich finde es so am hilfreichsten. Wir haben 5 Plots allein in Richter 19. Wenn mehrere Plots, also jeder Plot ist für sich genommen eine Story mit einer eigenen Aussage. Und mehrere Plots zusammen können auch wiederum eine große Story bilden. Die nennen dann manche eine Novelle, das sind, kann man so nennen, muss man nicht unbedingt. Und der erste Plot in Richter 19, den wir gleich lesen werden, der hat alle diese 5 Punkte und dient gleichzeitig als Ganzes wie eine Art Exposition für die gesamte Story von Richter 19. Klingt ein bisschen künstlich, aber wir werden gleich sehen. Den ersten Plot gehen wir mal zusammen durch und den zweiten könnt ihr dann, den werdet ihr schon selber analysieren können, bin ich mir sicher, weil es ein ganz einfaches System ist. Ganz typisch für die Exposition ist, dass da eigentlich noch gar nichts passiert. Da wird erstmal nur die Szenerie, einfach nur ein Bühnenbild gemalt. Da ist noch keine Bewegung drin. Da heißt es einfach nur, und in jenen Tagen, als kein König in Israel war, lebte ein Mann, ein Levit, als Fremdling im entlegensten Teil des Gebirges Ephraim und nahm sich eine Nebenfrau aus Bethlehem in Juda. Also schon eine ganze Menge Information da drin, aber es ist eigentlich noch nicht wirklich was passiert. Die Story hat noch nicht Fahrt aufgenommen. Aber alles, was hier drin steht, da liest man schnell drüber weg, weil was interessiert mich, ob das ein Fremdling ist und ob der aus dem entlegensten Teil vom Gebirge Ephraim kommt. Das hat alles was mit der Story zu tun und hilft uns nachher zu verstehen, warum die Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Also es ist wie, wenn du jemandem was erzählst, wenn ich jetzt hier reinkomme und sage, hey, ich habe Parkplatz gesucht da draußen, hat mich ein rotes Auto angehupt und dann gehe ich weiter, dann wirst du darauf warten, dass ich auf das rote Auto zurückkomme. Sonst hätte ich es nicht erwähnt in meiner Erzählung. Also irgendwas muss damit auf sich haben. Und deswegen, was du hier liest, es hat eine Bewandtnis, sonst wäre es nicht mit drin. Ja, es hat nicht alles einen allegorischen tiefen Sinn, man muss sich überall gleich einen Heiligen Geist reinlesen oder irgendwas, aber es hat für die Erzählung selber einen Sinn. Und da gehen wir jetzt drauf ein. Also Exposition, in diesem Fall einfach mal Vers 1. Das können manchmal auch ein oder zwei ferne Verse sein. Statischer Aufbau, Szenenbild erstmal. Und ich lese mal weiter. Seine Nebenfrau aber mochte ihn nicht und sie ging weg von ihm zum Haus ihres Vaters nach Bethlehem in Juda. Ja, wenn ihr andere Bibeln, manche Bibeln übersetzen hier, sie hatte Hurerei getrieben irgendwie. Das ist so eine nerdige Frage für die Textkritik in der Theologie. Manche, das Problem ist, dass im Hebräischen ursprünglich keine Vokale überliefert wurden, sondern nur Konsonanten. Und wenn du nur Konsonanten hast, dann musst du dir später überlegen, und die Juden haben das später gemacht, ab dem 10. Jahrhundert kamen dann so die Vokale dazu, muss man sich eben überlegen, okay, welche Vokale gehören jetzt da rein? Das ist meistens, ist es eindeutig, aber manchmal, Jesaja 3, Vers 12, die Hälfte aller Bibeln übersetzt, ach mein Volk, deine Beherrscher sind grausam und Frauen beherrschen dich. Und andere Bibeln übersetzen, Wucherer beherrschen dich. Ja? Beide Worte haben dieselben Konsonanten, aber je nachdem, welcher Tradition du folgst, hast du entweder ein Argument gegen Dienst der Frau oder es geht um Wucherer. So, meistens weißt du schon, wenn einer eine Schriftstelle zitiert, welche Position er hat. In dieser Frage, so ungefähr. Also das macht es, so kommt es oft bei Worten, wenn da Unterschiede sind und du denkst, hey, Hurerei und sie mochte ihn nicht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Worte. Das ist im Deutschen so, aber im Hebräischen ist es manchmal sehr tricky. Ja, da hilft dann ein Griff zu einem Bibelkommentar. Da gibt es auch im Internet schon welche, kostenfreie. Oder frag einfach deinen Pastor. Der hat das auch studiert, ja? Also der weiß, wie das geht. Okay. Seine Nebenfrau mochte ihn nicht, ich habe jetzt hier die Zürcher Übersetzung, ich halte die auch für die richtige Übersetzung, dass sie ihn nicht mochte, warum auch immer. ging weg von ihm zum Haus ihres Vaters nach Bethlehem in Juda. Dort blieb sie für einige Zeit, 4 Monate. Also ist eigentlich das auch immer noch, gehört zur Exposition. Und jetzt nimmt die eigentliche Handlung ein bisschen Fahrt auf. Und ihr Mann machte sich auf und ging ihr nach, um ihr zu Herzen zu reden und sie zurückzubringen. Und sein Bursche war mit ihm und ein Gespann Esel. Und er kam zum Haus ihres Vaters. Und als der Vater der jungen Frau ihn sah, kam er ihm freudig entgegen. Und sein Schwiegervater, Vater der jungen Frau, hielt ihn zurück und blieb. Und er blieb 3 Tage bei ihm. Und sie aßen und tranken und blieben über Nacht dort. 3 Tage war die übliche Zeit, Gastfreundschaft im alten Vorderen Orient in Anspruch zu nehmen. Ja, das ist sehr krass, besonders für Schwaben. Ich bin kein normaler Schwabe, aber hier ist so schwäbische Einladung ist, kommst gleich nach dem Kaffee, dann bist du rechtzeitig vom Abendessen wieder daheim. Ja, so hat mir letztens einer gesagt. Und ich weiß nicht, ob er es ernst meinte, ehrlich gesagt. Ich habe es noch nicht angenommen. 3 Tage, volles Programm im alten Vorderen Orient. Und es ist spannend, dass die, übrigens, diese Geschichte spielt in Bethlehem. Ja, Bethlehem hat nochmal, das Buch Ruth, wenn du das kennst, spielt auch in Bethlehem zur Richterzeit. Also ganz, ganz Israel war total weg vom Herrn, aber irgendwie Bethlehem hat es an den Start bekommen. Ja, das Buch Ruth zeugt von einer Gastfreundlichkeit in der Kultur Bethlehems, das ist außergewöhnlich. Und auch dieser Mann, dieser Schwiegervater hier steht repräsentativ für die Kultur in Bethlehem. So, und jetzt werde ich mal was tun. Ich lese mal weiter und es wäre mal spannend, wenn ihr mal eure Emotion wahrnehmt, während ich lese. Okay? So, ich lese mal ab Vers 5. Und am 4. Tag machten sie sich früh am Morgen auf, um zu gehen. Der Vater der Jungfrau aber sagte zu seinem Schwiegersohn, stärke dich mit einem Bissen Brot und danach könnt ihr gehen. Da blieben sie und die beiden aßen miteinander und tranken. Und der Vater der jungen Frau sagte zu dem Mann, entschließ dich doch und bleib über Nacht, und es wird deinem Herzen gut gehen. Der Mann aber machte sich auf, um zu gehen, und sein Schwiegervater nötigte ihn, und er blieb wieder über Nacht dort. Und früh am Morgen des 5. Tages wollte er gehen, und der Vater der jungen Frau sagte, stärke dich doch und warte, bis der Tag sich neigt. Und so aßen die beiden. Dann machte der Mann sich auf, um zu gehen, er mit seiner Nebenfrau und seinem Burschen. Sein Schwiegervater aber, der Vater der jungen Frau, sagte zu ihm, sieh doch, der Tag ist fast zu Ende gegangen, es wird Abend. Bleib doch über Nacht, sieh, der Tag neigt sich, bleib über Nacht hier und es wird deinem Herzen gut gehen. Und morgen in der Frühe könnt ihr euch auf den Weg machen und du kannst zu deinem Zelt gehen. Wie fühlt sich das an, dieser Text? Was für eine Emotion kommt da hoch? Eine Spannung aufgebaut, oder? Zeitgeschindet, es könnte auch weitergehen, irgendwie. Also genau das, so eine Ungeduld, wenn wir das als Leser empfinden, dann empfinden wir genau das, was wir empfinden sollen, weil jetzt empfinden wir das, was der Levit empfunden hat. Also fragst dich, wann geht es endlich weiter? Es reicht doch, wenn da einmal steht, er hat ihn 3-mal eingeladen, er hat 3-mal drauf eingegangen und beim 4. Mal ist er dann einfach abgehauen. Ja, aber so funktioniert hebräische Erzählung nicht, sondern du sollst fühlen, was die Figur fühlt. Wahrscheinlich ist dir schon aufgefallen, es wird in hebräischen Erzählungen sehr selten nur werden Gedanken wiedergegeben oder Gefühle ausführlich beschrieben, dass jemand Angst hatte oder dass er bei sich dachte, so und so. Meistens sind Taten und Worte dazu da, um Charaktere zu charakterisieren. Ja, also der Schwiegervater wird vor allem durch seine Worte und seine Handlung charakterisiert und steht vor Augen, dass es hier ein sehr, sehr fürsorglicher, ein sehr freundlicher Mann ist. Einfach ein super Typ, der weit über das hinausgeht, was eigentlich gefordert ist an Gastfreundlichkeit. Wie gesagt, 3 Tage waren eigentlich der Standard. Mehr nicht. Das ist also die Steigerung. Es baut sich auf und es steuert darauf zu, irgendwann muss da mal was passieren. Und es passiert tatsächlich in Vers 10, der Mann aber, der bisher noch gar nichts gesagt hat, ja, das Schweigen charakterisiert ihn auch. Er gibt sich da eigentlich nur mit hinein. Der Mann aber wollte nicht über Nacht bleiben und er machte sich auf, ging und kam bis vor Jebus. Das ist Jerusalem. Also das ist schon ein Hinweis für den Leser im Text. Also damals schon, als es zur Königszeit geschrieben wurde, musste den eigenen Leuten erklärt werden, was wir heute als Jerusalem kennen, hieß damals anders. Und es war zu dieser Zeit eben noch nicht eine israelitische Stadt. Und er führte ein Gespann gesattelter Esel mit sich und seine Nebenfrau war bei ihm. Also der Klimax und die Lösung fast in einem, indem er jetzt aufbricht und einfach seine Sachen packt und geht. Und der Schluss ist das, was wir jetzt zuletzt gelesen haben, dass sie gehen und alles mit Sack und Pack. Und jetzt kommt eine neue Exposition, ein neuer Plot. Das merkst du schon daran, dass jetzt ein neues Bühnenbild gemalt wird und dass neue Figuren eingeführt werden. Der Vater macht jetzt nicht mehr mit. Ja, jetzt geht's um was Neues. Sie waren bei Jebus und der Tag war schon fast zu Ende. Da sagte der Bursche zu seinem Herrn, komm, wir wollen in die Stadt der Jebusiter abbiegen und darin über Nacht bleiben. Also in die Stadt der Heiden. Sein Herr aber sagte zu ihm, wir werden nicht abbiegen in einer Stadt der Fremden, die nicht zu den Israeliten gehörten, sondern wir werden weiterziehen bis Gibea. Das gehört zu uns, zu unserem Volk. Also der Bursche spricht plötzlich. Ja, es ist so, früher, ich habe das gar nicht so wahrgenommen früher, ich habe früher, oder heute noch, ich lese meiner Tochter, sie liebt Disney-Comics genauso wie ich. Und Goofy, wenn ihr früher Mickey Mouse gelesen habt, Goofy hat immer dumme Fragen gestellt. Und heute, seitdem ich hebräische Erzählkunst studiert habe, weiß ich, warum Goofy dumme Fragen stellt. Ja, Goofy stellt deswegen Fragen, damit ich als kleiner Junge weiß, warum Mickey Mouse sich so entscheidet, wie es sich entscheidet. Sie erklärt nämlich alles, was ich mich auffrage, Goofy. Und so eine ähnliche Funktion hat hier jetzt der Bursche. Durch seine Fragen gibt uns der Levit Antwort und somit verstehen wir, warum der Levit sich entscheidet, wie er sich entscheidet. Ja, also hier ist ein Dialog da, der uns Informationen geben soll, weil es einfach im Hebräischen so funktioniert. Und er sagte zu seinem Burschen, auf, lass uns bis zu einer der Ortschaften kommen, Vers 13, und über Nacht in Gibea oder in Rama bleiben. So zogen sie weiter und gingen und bei Gibea, das zu Benjamin, Stamm Israels gehört, ging ihnen die Sonne unter. Und sie bogen ab, um nach Gibea zu kommen und über Nacht dort zu bleiben. Und er ging hinein, blieb auf dem Platz der Stadt und niemand nahm sie ins Haus auf über Nacht. Also weiterer Plot, endet hier schon gar nicht so, sehr viel kürzer als der erste, aber du hast all diese Punkte da auch mit drin. Und er endet schon irgendwie unbequem. Niemand nahm sie in sein Haus auf über Nacht. Ja, das ist völlig schon gegen, also ein Kontrast zu der Kultur, die wir in Bethlehem gerade eben kennengelernt haben. Keiner da. Und siehe, am Abend, Vers 16, dritter Plot, am Abend kam ein alter Mann von seiner Arbeit auf dem Feld. Und der Mann stammte vom Gebirge Ephraim und er lebte als Fremdling im Gebär. Also kommt genau daher, wo auch der Levit herkommt. Erklärt uns, weshalb er auf ihn ansprang und ihn mitgenommen hat. Die Männer des Ortes aber waren Benjaminiten. Und als er seine Augen hob und den Reisenden auf dem Platz der Stadt sah, sagte der alte Mann, wohin gehst du und woher kommst du? Und er sagt dann, wo er herkommt. Ich springe bis zu Vers 19 oder Vers 20. Der Levit hat jetzt erklärt, wer er ist und wo er herkommt, wohin will. Und der alte Mann sagte, Friede sei mit dir, was immer dir fehlt, überlass es nur mir. Keinesfalls darfst du auf dem Platz übernachten. Also wenn du die Story zum ersten Mal liest, der Typ, der weiß, das ist nicht sicher hier. Ja, keinesfalls darfst du auf diesem Platz übernachten, hier in der Stadt der Israeliten. Und er brachte ihn in sein Haus, gab den Eseln Futter und sie wuschen ihre Füße, aßen und tranken. Vorbei, bis hierher ist alles gut. In diesem Plot jetzt hat der Bursche keine Rolle mehr gespielt. Ja, jetzt waren zwei andere Dialogpartner. Der alte Mann vom Feld, er kam mit rein, hat den Dialog weitergeführt. Vierter Plot beginnt ganz herzlich, als sie ihr Herz guter Dinge sein ließen. Siehe, da umstellten die Männer der Stadt, nichtsnutzige Männer des Haus, drängten einander gegen die Tür und sagten zu dem alten Mann, dem Besitzer des Hauses, gib den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, wir wollen mit ihm verkehren, also wir wollen ihn vergewaltigen. Da trat der Mann, der Besitzer des Hauses, zu ihnen hinaus und sagte zu ihnen, nicht meine Brüder, tut nichts Böses. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, dürft ihr eine solche Schandtat nicht begehen. Seht, dass meine Frau die Jungfrau ist und seine Nebenfrau, die will ich herausgeben und ihr könnt ihnen Gewalt antun und mit ihnen machen, was gut scheint in euren Augen. Diesem Mann aber dürft ihr nichts antun, nicht diese Schandtat. Krasse Nummer, ha? Also von der Feierabendromantik ist jetzt da schon überhaupt nichts mehr zu spüren. Zunächst mal eine Sache. Es gibt in diesem ganzen Text von Richter 19 nur ein einziges Adjektiv. Das gibt es hin und wieder, aber wenn im gesamten Text hätten wir jetzt mehr Zeit und uns ausführlich mit jedem Plot beschäftigt, wäre uns das wahrscheinlich von selber aufgefallen. Nur ein einziges Mal wird hier jemand durch ein Adjektiv näher beschrieben, und zwar sind es die Männer der Stadt. Und dadurch, dass es das einzige Mal ist, dass sie eine explizite Bezeichnung erhalten, wirkt sie besonders schwerwiegend. Ich weiß nicht, bei mir steht hier nichtsnutzige Männer. Hat jemand von euch Vers 22 eine andere Umschreibung da? Ruchlos, ja. Noch was weiteres? Wörtlich steht hier nämlich nochmal was anderes. Die Söhne Belials, genau. Also wörtlich heißt es hier im Hebräischen, die Männer der Stadt, Söhne Belials. Belial war erstmal einfach nur ein Götze, ja, ein furchtbarer Götze, dem all das auch zugeschrieben werden kann, was hier geschieht. Aber die Story dahinter ist noch viel tiefer. Der Erzähler hier, und wahrscheinlich war es Samuel, der Prophet Samuel, der das Richterbuch geschrieben hat, weiß man nicht genau, war auf jeden Fall ein inspirierter Schreiber. Er geht so weit, die Söhne Israels, ja, ihre Bezeichnung als Söhne Israels abzuerkennen und bezeichnet sie als Söhne eines Götzen. So weit weg ist Israel zu dieser Zeit von seiner Berufung, dass sie es nicht mehr Söhne Israels bezeichnet werden können, Söhne Jahwes, sondern als Söhne Belials. Sie sind so weit weg von dem, wie sie leben, von dem, wie sie leben sollten. Wenn du 5. Mose 4 liest, diese Berufung Gottes, mit was für einer Strahlkraft und Würde und Herrlichkeit Israel leben sollte, um ein Zeichen für alle Völker zu sein, es ist so weit weg davon, dass sie es nicht mehr verdient haben, Söhne Israels zu heißen, sondern Söhne Belials. Ich lese mal weiter. Die Männer aber wollten nicht auf ihn hören. Da ergriff der Mann, der Levit, seine Nebenfrau und führte sie zu ihm hinaus auf die Straße, und sie verkehrten mit ihr und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen. Und sie ließen erst ab von ihr, als die Morgenröte aufstieg. Und bei Anbruch des Tages kam die Frau zurück, an der Haustür des Mannes aber, bei dem ihr Herr war, brach sie zusammen, und dort lag sie, bis es hell wurde. Und am Morgen machte ihr Herr sich auf. Ja, also krass, der hat die ganze Nacht anscheinend gut geschlafen. Und am Morgen machte ihr Herr sich auf, öffnete die Tür des Hauses und trat hinaus, um seines Weges zu gehen. Und siehe, seine Nebenfrau lag am Eingang des Hauses mit den Händen auf der Schwelle. Und er sagte zu ihr: Steh auf, lass uns gehen. Und niemand antwortete. Na, sie war tot. Und er hob sie auf den Esel, und der Mann machte sich auf und zog an seinen Ort. Und als er in sein Haus kam, nahm er das Messer, ergriff seine Nebenfrau und zerstückelte sie in 12 Einzelteile und sandte sie in das gesamte Gebiet Israels. Und jeder, der es sah, sprach: Solches ist nicht geschehen und nicht gesehen worden seit dem Tag, an dem die Israeliten aus dem Land Ägypten heraufgezogen sind, bis auf den heutigen Tag. Denkt darüber nach, beratet und redet. Das können wir jetzt machen. Also eine krasse Story. Und wahrscheinlich, was uns fehlt oder was uns da, die geht ja noch weiter. Also in Kapitel 20 geht es direkt weiter, da kommen wir auch gleich drauf. Aber erstmal nur bis hierher. Was bereitet uns am meisten Not und welche Fragen kommen dir? Ich lasse es mal die Q&A-Zeit, die offiziell in 5 Minuten beginnt, die beginnen wir jetzt schon mal, und ich nehme das so ein bisschen mit rein in die weiteren Erläuterungen. Was treibt dich am meisten um, wenn du das jetzt liest? Ja? Warum es von Gott zugelassen wird? Warum es von den Männern zugelassen wird? Jawohl. Ja, auch das. Noch weitere Fragen? Ich sammle erstmal ein bisschen. Einfach. Genau. Also das beginnt ja am Anfang. Man fragt sich, warum ging der überhaupt nach, um sie zurückzuholen, um dann diese Nummer hier abzuziehen. Also das sind alles Fragen, die uns da bewegen an dieser Stelle. Vielleicht fange ich mal mit deiner Frage zuerst an. Das ist, und manche Fragen, das muss ich schon vorausschicken, die kann ich Die denke ich, da kann ich so eine halbe Antwort geben, aber es bleibt trotzdem eine Spannung vielleicht zurück. Das Gute ist, ich sage mal in Anführungszeichen, dass Gott ja an keiner Stelle irgendwas gutheißt. Und tatsächlich ist das Schweigen Gottes über dieser Story auch eine Botschaft. Ja, dass Gott nichts sagt dazu, er sagt schon was, und zwar indem er nichts sagt, und er sagt an anderer Stelle etwas. Unser Nachteil heute, oder was heißt unser Nachteil? Ist eigentlich kein Nachteil, wir machen es halt so. Wir lesen so eine Story und lesen meistens nicht, was eigentlich vorher kommt. Also der Leser, der das Buch auch von Volk Israel, ja, oder bis heute die Juden, wer zu Richter 19 kommt, hat vorher Genesis, Exodus, Levitikus oder die fünf Bücher Mose halt, wie sie auf Griechisch heißen in ihren Namen, hat vorher Josua gelesen, und alles das, was er dort gelesen hat, nimmt er mit rein in die Story von Richter 19. Das hilft ihm, was er dort gelesen hat, hilft ihm automatisch, diese Story zu interpretieren. Weil er vorher gelesen hat, was das Herz Gottes ist, wie Israel im Land leben sollte, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen, weil das die Völker tun. Die Völker, weswegen sie auch aus dem Land vertrieben werden. Ja, wir können nachher vielleicht noch kurz über den Völkermord sprechen, sowas, den Gott befiehlt. Es war vor Gott kein unschuldiges Volk in dem Land. Fünfte Buch Mose zählt Gott immer wieder auf, woran sich dieses Volk vergangen hat und weswegen er das Gericht spricht über diesem Volk. Alles das, was wir dort lesen, setzt der Leser auch für uns voraus, dass wir das Wissen im Hinterkopf haben und von selber interpretieren, ob das, was wir hier lesen, gut ist oder nicht. Ja, das ist so ein bisschen, wenn du einen Film anschaust, du wirst auch nicht kapieren, die krassen Wandlungen in der Mitte, wenn du das nicht vorher gesehen hast. Ja, ich habe am Sonntag herausgefunden, entsetzlicherweise, dass mein Bruder keinen einzigen der 22 Marvel-Filme Avengers gesehen hat. Und jetzt hat er vorgestern angefangen und vorhin auf dem Weg hierher hat er mir geschrieben, dass der Film Thor auf Amazon Prime leider was kostet und er will mit Iron Man 3 weitermachen. Habe ich gesagt, ja, aber das geht irgendwie nicht. Das ist genau unser Problem hier. Ja, dann verpasst du vielleicht was. Also investier lieber die 2,99, leist dir, der Fun-Faktor ist größer. Ja, also genau das gleiche Prinzip. Der Vergleich hinkt ein bisschen, die Story hier ist sehr viel dramatischer. Aber es ist das gleiche Prinzip. So, wer Richter 19 geschrieben hat, setzt voraus, dass wir alles gelesen haben, was wir vorher hatten. Und ich werde euch gleich ein paar Schriftstellen auch nennen. Selbst wenn Gott in diesem Text schweigt, sein Reden, sein Herz, sein Wille über Israel ist an anderen Stellen so klar formuliert, dass wir als Leser ganz klar verstehen können, wie diese Story hier zu interpretieren ist. Und der Schockeffekt ist auch größer beim Lesen, wenn du das alles weißt, wie in einem Film, wenn es plötzlich eine Handlung gibt, eine Wende gibt und du merkst, hey, das passt irgendwie, jetzt passt plötzlich alles zusammen. Es ist viel cooler, als wenn der Mörder von Anfang an bekannt ist, als wenn es bei dir selber Klick macht, weil du alles zusammenzählst, was du von vorher an Hinweisen wahrgenommen hast. Genauso funktioniert das in der hebräischen Erzählweise auch. So wird es von dort her interpretiert. Der Levit selber, allein schon, dass er Levit ist, es macht es noch krasser. Mindestens drei Vergehen wird er allein schon schuldig, weswegen er die Todesstrafe verdient hätte. Und jetzt erinnern wir uns, die Hauptaussage vom Richterbuch, kannst du, wie gesagt, ausführlich nachlesen in dem Artikel, ist, dass ein Volk ohne Führung, ohne Gottesführung oder menschliche Führung von Gott gesetzt, es geht zugrunde. Und die Botschaft des Richterbuches ist genau das auch, nämlich zu zeigen, immer wieder, was aus einem Volk passiert, das sich von Gott lossagt. Dass sich selbst und seine eigene Lust, sein Hedonismus, sich selbst als das Ultimative setzt. So schwierig das für uns zu ertragen ist, das Entsetzen, was du spürst, die Fragen, die hier gesammelt wurden, genau das ist das Ziel, das du empfinden sollst. Die Bibel endet hier nicht, sondern es kommt ein Königtum danach. Und die Dinge sind nicht mehr so. Das zeigt uns, wie wichtig es ist und auch die Herausforderung für uns, dass die Bibel eben als ein Ganzes gelesen werden will. Würden hier an dieser Stelle jetzt ein Reden Gottes unmittelbar eingewoben sein und seine Empfindung rüberkommen, dann würde uns das helfen, diese Sachen leichter zu verarbeiten. Aber genau darum geht es nicht. Es soll dieses Verstörende bleiben, diese Not bleiben, diese Fragezeichen bleiben, dieses nochmal zurückgehen, dieses Ringen mit dem Text. Das ist es, worum es hier genau geht. Das heißt, das, was du empfindest, ist genau das, was du empfinden sollst, mit all diesen Fragen, aber du kannst sie auch selbst beantworten, wenn du von vorher gelesen hast. Es ist natürlich, es ist ein absoluter No-Go, jemandem Tod auszuliefern, der unschuldig ist. Ja, sowas ist uns schon mal begegnet in Genesis 19, erstes Buch Mose. Auch da ist von einer Schandtat die Rede in Sodom, ja, wo Lot seine Töchter rausgeben möchte. Der war genauso weit weg von seiner Bestimmung. Ja, ich meine, er zieht nach Sodom. Das ist schon, da war auch nicht viel zu erwarten. Dennoch hat Gott ihn rausgeholt. Wie krass ist das, ne? Eine Sache, die da überhaupt nichts rechtfertigen soll, aber die uns ein bisschen hilft zu verstehen, wenn du heute auch interkulturelle Studien betreibst. Für uns hier im Westen hat der Schutz des Lebens, und ich glaube, das ist auch ein biblischer Wert, hat einfach einen ganz hohen Stellenwert. Aber es gibt Kulturen, da geht Ehre über alles. Da ist Ehre einfach mehr wert als das eigene Leben und auch das Leben deiner Familie. Das ist für uns nicht nachvollziehbar, aber es hat ganz viel damit zu tun, dass wir, ich rede es einfach mal für uns alle, vielleicht gibt es Ausnahmen hier, dass wir nicht in so einer Kultur groß wurden. Genauso ist es für Menschen in dieser Kultur fast nicht möglich nachzuvollziehen, wie Ehre unterhalb des Lebens stehen kann. Ja, Ritualmorde, solche Dinge irgendwie, oder dass ein Bruder seine Schwester umbringt, weil sie vorehelichen Sex hatte, das hat was mit Kultur, mit Prägung, mit Ehre zu tun. Das ist für uns kaum nachvollziehbar, aber ich habe selber Verwandtschaft im orientalischen Bereich, meine Frau ist zur Hälfte Perserin, und von daher weiß ich, wie krass Kultur ist. Wie unglaublich, und dann nimmt sich auch die Bekehrung zu Jesus, macht dann noch nicht automatisch Dinge anders. Ja, Kultur hat so eine Power. Das merkt man dann, wenn man mit anderen Kulturen konfrontiert ist. Und das soll überhaupt nichts entschuldigen, ja, nicht falsch verstehen. Aber es hilft uns vielleicht zu verstehen, warum hier die Ehre so hoch hängt, dass er sogar bereit sind, seine Töchter rauszugeben, seine Frau herauszugeben, als dass der Mann vergewaltigt wird. Aber nochmal, das ist in keinster Weise irgendwo, auch nur im Ansatz, gebietet Gott so etwas. Und sein Schweigen darüber ist auch eine Botschaft. Und das Entsetzen, das wir spüren, das spüren wir an dieser Stelle genau richtig. Der Levit selber, das wäre für jeden Israeliten, wäre sein Verhalten ein absoluter No-Go. Aber dadurch, dass er Levit ist, also ein Priester, die moralische Instanz in Israel schlechthin, dass er so am Start ist, zeigt uns, wie der Rest des Volkes erst recht unterwegs ist. Ja, das heißt, er ist das negative Paradebeispiel an Entsetzen. Er sorgt für Vergewaltigung, er sorgt dafür, dass seine Frau, natürlich gegen ihren Willen, aber er gibt sie dem Ehebruch preis, er treibt sie in den Ehebruch, und letztlich gibt er sie in den Mord dahin. Das sind drei Dinge, die er selber tut, die alleine schon todeswürdig sind vom Alten vom Levitikus her. Levitikus 18, 22 oder Levitikus 18, 24 oder auch 5. Mose 19 und 5. Mose 22. Lehn nur mal die Bücher und die Kapitel. Wenn du das liest, also Levitikus 18 und 5. Mose 19 und 5. Mose 20, Da wirst du merken, da hast du so wirklich so die Schablone vor dem Hintergrund, wie du diese Geschichte auch interpretieren musst und wie es die ersten Leser auch interpretiert haben. Ja, er verunreinigt sich an einer Leiche, er macht sich dienstunfähig, alles das, und natürlich, und er zerstückelt die Leiche, das ist eine Leichenschande, also du kommst hier gar nicht mehr raus. Alles, was wir dort lesen, zeigt, dass Israel nichts mehr mit seinem Gott zu tun hat. Und genau darum geht es. Das ist die Botschaft des Buches, des Richterbuches. Und auch eine Hinführung und Erklärung dazu, warum es dann einen König geben musste. Und einen König dann auch gab. Und selbst unter den schlimmsten Götzendienern später, und da wurde viel Schlimmes getan, aber wir hatten nicht mehr solche Zustände wie hier. Und wir lesen gleich noch kurz in Richter 20 rein. Da wird das Drama, was wir hier im Kleinen erlebt haben, ja noch größer. Übrigens, das mit dem Zerteilen der Leiche, das geht auch auf eine orientalische Tradition zurück. Saul hat später, wenn er das Heer Israels einberufen hat, er hat es richtig gemacht, normalerweise wird ein Ochse zerteilt. Ja, und in alle Stämme Israels oder Verbündete wird ein Teil des Ochsen geschickt, warum auch immer, Keine Ahnung, warum da so ein Vieh sterben musste. Ich bin kein Alttestamentler. Der könnte euch das bestimmt sagen. Aber nicht mit einem Menschen. Wir können von seinem Innenleben nichts ausdrücklich gesagt. Aber er wird sehr klar charakterisiert, trotzdem durch seine Handlungen. Ja, er ist kaltblütig, er ist einfach kaltblütig. Und ihr seht auch, ich habe das ja schon so oft gelesen und noch immer fällt es mir schwer, das in Worte zu fassen. Wenn wir noch kurz reinschauen in Richter 20, da geht es gleich los. Und alle Israeliten zogen aus. Ja, und die Gemeinde versammelte sich vor dem Herrn in Mizpah wie ein einziger Mann. Also das mit dem Heerbann, das haben die gerafft. Ja, die haben ein Stück Rind erwartet und da liegt da ein menschlicher Körperteil in der Botschaft drin. Und wenn wir hier mal weiterlesen, da heißt sie ab Vers 4, da spricht dieser Levit wieder. Der Mann der getöteten Frau antwortete und sprach, ich war nach Gibea gekommen, das zu Benjamin gehört, ich mit meiner Nebenfrau, um dort über Nacht zu bleiben. Übrigens noch mal kurz, nach Jebus wollte er nicht gehen. Ja, er wollte in einer Stamm, also es macht es noch krasser, in keiner Stadt der Heiden wäre es ihm so schlimm gegangen, wäre seiner Frau so schlimm gegangen, wie in Israel. Also er sagt noch, zu den Heiden gehen wir auf keinen Fall. Wir gehen zu unserem Volk und da passieren diese schlimmen Dinge. Die Herren von Gibea, Vers 5, aber erhoben sich gegen mich und umstellten in der Nacht das Haus in böser Absicht gegen mich. Mich wollten sie erschlagen, meine Nebenfrau haben sie vergewaltigt und sie starb. Ja, das arme Opfer hier, er. Also arg verkürzt die ganze Story. Da ergriff ich meine Nebenfrau und zerstückelte sie und sandte sie ins gesamte Gebiet des Erbbesitzes Israels. Denn sie haben Unzucht und eine Schandtat begangen in Israel. Seht ihr Israeliten, seid alle hier, fällt hier eine Entscheidung und fasst einen Entschluss. Und wenn wir weiterlesen, ja, also er lügt. Er möchte, dass ganz Israel auszieht gegen Benjamin. Ja, auch seinen Gastgeber, das nimmt er locker mit auf sein Gewissen, ja, dass auch er platt gemacht wird wie alle anderen, damit er nicht mehr reden kann. Und wenn wir dann weiterlesen, ist, dass das Volk auszieht gegen Benjamin und fast der gesamte Stamm wird ausgerottet. Ja, nur wenige bleiben übrig am Ende. Über die haben sie dann Mitleid und sagen, ach, jetzt haben wir alle umgebracht. Wo sollen die jetzt noch Frauen herkriegen? Okay, wir rauben die Frauen aus einer anderen Stadt. Darum geht es in Richter 19, in Richter 21 und zwangsverheiraten sie. Und du merkst, es ist ein einziges Drama bis zum Ende. Es ist ein einziges gegenseitiges Morden, Vergewaltigen, Lügen und Betrügen. Und der letzte Satz, in jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was in seinen Augen recht schien. Das war jetzt ein ganz schneller Run durch Richter 19. Wenn ihr durchgeht durch Richter 19, ihr werdet selber sehr schön, denke ich, 5 Plots erkennen. Ja, immer andere Szene, immer andere Personen. Genauso geht es auch weiter in Richter 20, 21. Und in jedem Erzähltext im Alten Testament, egal wo du einsteigst, wirst du merken, dass es diese Schritte gibt. Und die kleinen abgeschlossenen Einheiten helfen dir auch, das große Ganze zu sehen und auch für sich immer wieder auf den Punkt zu kommen und kleine Hauptaussagen treffen zu können. Figuren werden charakterisiert vor allem durch ihre Taten, durch ihre Handlungen, durch das, was sie sagen, und zwar charakterisiert von dem her, was vorher schon in der Bibel stand. An Stellen, wo also nichts steht, wo Gott scheinbar schweigt, wo es vielleicht manchmal sogar, das fragen mich ja auch manche, findet Gott es gut oder warum sagt er nichts? Ja, er sagt nichts, weil er an anderer Stelle gesprochen hat, und zwar zuvor schon. Das hilft, das ist zwar für uns mühsam, weil es uns in die Pflicht nimmt, die ganze Bibel zu lesen und zu kennen, aber das bringt einfach eine Tiefe rein, eine Qualität auch und ein Staunen, wie du es vielleicht jetzt schon merkst, nur an wenn wir mal Richter 19 in den Blick nehmen. Und am Ende, dann haben wir noch kurz für Fragen, sonst können wir, ich denke, der Psalmtext ist ein bisschen kürzer in der Betrachtung, haben wir dann noch mehr Zeit für Fragen. Am Ende merken wir, diese unglaublich bestialische Gewalt, von der wir hier lesen, hat genau den Sinn, dieses Entsetzen in uns hervorzurufen, was wir empfinden. Und es ist in keinster Weise irgendwie von Gott legitimiert, sondern zeigt gerade, sowas passiert, wenn ein Volk sich konsequent lossagt von Gott und sich selbst zum Herrn macht und seine eigene Lust und sein eigenes Empfinden einfach nicht unter die Herrschaft Gottes stellt. Sind noch Fragen da zu diesem Text jetzt speziell oder auch die den Text irgendwie tangieren? Ich habe jetzt sehr schnell gesprochen, ne? Die letzte Stunde, es tut mir leid. Hey, sonst machen wir jetzt einen Break? Ne, wann geht's weiter? Wann ist dein Zeitplan? In 15 Minuten. Okay. Ja, ja, bitte.
Also vielleicht einfach so eine An-
Ja. Mhm. Ja, also ich will auch gar nicht sagen, dass es da nur die eine Interpretation gibt. Ja, es ist auch, es können manchmal auch verschiedene Dinge gleichberechtigt nebeneinander stehen. Also alle Gedanken, auf die wir kommen, wenn da eine Offenheit da ist, ist auch im Neuen Testament, wenn Texte unterschiedlich verstanden werden, ich glaube auch, dass die Texte sehr bewusst geschrieben wurden und dass auch manche Mehrdeutigkeiten auch bewusst in Kauf genommen werden. Ja, am Ende hat Benjamin zwar bekommen, was es verdient, aber auch die übrigen Stämme, ist ein guter Hinweis, auch die übrigen Stämme sind schuldig geworden vor Gott. Die werden nämlich, wenn es genau ist von nochmal Deuteronomium 19, nein hier, 4. Mose 35, 12 und 5. Mose 19, Vers 15, da wird nämlich, das sagt Gott zum Volk, wann immer jemand kommt und eine Anklage hat, prüf genau nach, auf 2 oder 3 Zeugen hin. Und das tut das Volk nicht. Die hören den Leviten und sofort setzt der Blutrausch ein. Ja, also auch das Volk, man hat es am ersten Blick, oder nicht am ersten Blick, Benjamin bekommt, was es verdient hat. Eigentlich nicht, was es verdient hat. Ja, es waren ja nur ein paar Männer. Da ist ja alles platt gemacht worden dann. Das Volk selber hat auch nicht getan, was im Gesetz steht, sondern ist einfach im Blutrausch losgezogen. Sie hätten den Leviten entlarven können. Haben sie nicht. So, dass das Volk hat quasi gerichtet an sich selber. Und das war Stück für Stück, alles das hilft uns insgesamt zu interpretieren, dass es einfach weit weg war von dem, wo es hätte sein sollen. Und natürlich, jetzt gerade zur Information zum alten Vorderen Orient, das springt den Bibellese jetzt oder dich und mich nicht an. Da hilft eine Studienbibel dabei. Da hilft uns auch ein Blick in den Bibelkommentar oder solche Artikel auch. Es gibt ja auch ganz tolle Magazine für Nicht-Theologen, ja, so die Faszination Bibel oder sowas. Und letztlich auch solche Abende. Ihr seid ja hier, weil es euch interessiert. Ich finde es total klasse, dass ihr so eine Academy habt und ihr habt ja schon richtige Heavy-Star gehabt. Also Siegbert Rieker, der da war, das ist ja ein Gigant auch in manchen Bereichen, gerade was Mission im Alten Testament angeht. Und viele andere, ich verfolge das immer und freue mich da. Aber es gibt natürlich eine gewisse Mehrdeutigkeit und Offenheit gibt es, dass man da noch andere Dinge mit hineinnehmen kann. Bitte.
Auch dazu noch eine Frage. Du hattest ja auch gemeint, okay, die haben auch nicht genau nachgeprüft und so. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil da ja jetzt irgendwo schon Gott befragt wurde, auch in dem Ganzen.
Ja.
Also die fragen schon Gott, wie sollen wir das jetzt machen? Wir wollen die jetzt hier platt machen, wie machen wir das jetzt? Wer soll jetzt als erstes hinaufziehen? Und dann heißt ja auch, dann spricht irgendwo und sagt, ihr sollt jetzt als erstes.
Ja.
Also sie beziehen Gott irgendwo schon in die ganze Sache mit ein. Aber er wirkt so ein bisschen, ich finde, er wirkt in der ganzen Geschichte so ein bisschen distanziert. Selbst bei dem wird es jetzt befiehlt, also so ganz kurz und knapp, ja, sie sollen hinaufziehen.
Ja, sie sollen hinaufziehen. Und das Israel hat ja, also es sind zwei Dinge. Einerseits hat Israel ja den Auftrag, das Böse auszurotten aus seiner Mitte. Ja, das heißt, das sachlich spricht Gott da schon richtig. Und trotzdem, wir sehen das später auch, wenn ich meine, es ist der König, der den Propheten Micha ruft. Micha sagt ihm Dinge im Auftrag Gottes, die nicht von Gott sind. Weil es in dem Psalm auch heißt, dem Verdrehten zeigt Gott sich verdreht. Also es gibt Leute in der Bibel, das sehen wir, die im Alten Testament, die rufen Gott an und Gott antwortet ihnen, aber Gott antwortet ihnen bewusst etwas Falsches, weil ihre Motivation nicht rein ist. Also Gott gibt sie hin in die eigene Vernichtung. Der König bei Micha, der hat das durchschaut dann. Ich kann in der Pause mal gucken, dann kann ich euch die Stellen noch nennen. Auch den Psalmtext dazu. Das sind beides Dinge, die könnten wir damit reinnehmen an der Stelle. Also einerseits, das Böse soll ausgerottet werden aus der Mitte. Das tut Israel hier, aber sie machen es dennoch falsch. Und Gott übt quasi selber, also es ist eigentlich ein noch größeres Gerichtshandeln, weil es ist später, es ist ein einziges Morden und Metzeln an dieser Stelle. Es zeigt uns vielleicht noch, dass Gott sogar im schlimmsten Drama noch ansprechbar ist. Wenn wir es positiv auslegen, wenn wir es negativ auslegen, dann zieht dieser Psalmtext, und wie wir es auch später sehen bei den Königen, wo Gott manches Mal ja, die Propheten auch sagt, sag ihm so und so. Das ist zwar, also, und es kommt, ist zwar gar nicht das, was Gottes Herz ist, ja, aber dem Verdrehten zeigt, dass sich verdreht. Ist tough, aber begegnet uns öfter im Alten Testament. Ich suche in der Pause gerne die Stelle kurz raus. Bitte. Ja. Ja. Richtig. Das ist auch eine Spannung, die für uns schwierig nachzuvollziehen ist. Also einerseits die ganze, schon im 5. Buch Mose, in Kapitel 18 steht das Königsgesetz. Also verrückt, zu einer Zeit, wo er noch nicht mal dran zu denken war, hat Gott schon tatsächlich im Text, steht 5. Mose 18, wenn du einen König über dich setzt, ja, das Volk soll den König über sich, also wenn du das tust, dann diese und jene Richtlinien für den König, der kriegt ganz genaue Anordnungen, was der König tun soll, was er nicht tun soll. Und trotzdem macht Gott ganz klar, dass es eigentlich nicht sein Plan ist. Aber es ist immer noch besser als gar kein Leiter. Also das ist diese verrückte Spannung. Gott ist ganz klar, er will keinen König. Er will König sein. Aber er weiß von Anfang an, dass es einen König geben wird, dass es einen König braucht. Und es ist immer noch besser als das, was wir zur Zeit der Richter lesen. Also das ist, diese Spannung lesen wir da. Bitte. Genau. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Also dieser Begriff Schandtat, der ist fast reserviert für die im Alten Testament für die schlimmsten sexuellen Vergehen. Genau das fleht später die Diener ihren Bruder Amnon an, als er sie vergewaltigen möchte. Auch wieder dieser Begriff, bitte, tu mir das nicht an. Ja, diese Schandtat. Also für die schlimmsten sexuellen Vergehen oder auch die für solche Auswüchse werden diese Begriffe reserviert, die aber vorkommen. Und was auch immer den Menschen vorgeht, ich möge Gott Gnade schenken, dass wir sowas nicht nachvollziehen können. Aber ja, möge Gott Gnade schenken dazu. Okay, ich glaube, jetzt machen wir einen Break.